Ich möchte euch heute mit auf eine Zeitreise nehmen. Ich möchte euch gedanklich entführen in das 10. Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit, König David war gestorben, sein Sohn Salomo hatte an seiner Stelle die Regentschaft übernommen und Gott hatte ihm ein Angebot gemacht. Salomo, du hast einen Wunsch frei in deinem Leben. Und Salomo, der war so begeistert von diesem Angebot, dass er statt sich Wohlstand oder sonstige Vergünstigung zu wünschen, wusste, dass es schwierig war, so ein Reich von Menschen zu regieren. Und er bat Gott, dass er ihm doch Weisheit geben möge, um all die Regierungsgeschäfte in rechter Weise erledigen zu können und auch in rechter Weise Gericht zu halten, denn das war seine Funktion als Staatsoberhaupt. Und Salomo war ein Mann, der diese Weisheit, die er sich erbeten hatte, von Gott bekam. Salomo fing an, den Bauplan des Tempels in die Tat umzusetzen. Bereits sein Vater David hatte Riesenmengen an Gold, Silber, Edelstein und Baumaterialien zusammengetragen, um dieses Bauprojekt in die Tat umzusetzen. Aber es war David verwehrt worden und Salomo sollte das nun umsetzen. Und Salomo beginnt, diesen Tempel zu bauen. Und in der Heiligen Schrift steht in 1. Könige 5, dass Salomo 30.000 Fronarbeiter beschäftigte, die allein für den Baumtransport beschäftigt waren, 70.000 Lastträger, 80.000 Steinhauer und noch mehr als 3.000 Aufseher, die all die Arbeiten dort beaufsichtigten. Knapp 200.000 Menschen brauchten mehr als 7 Jahre, um dieses wohl größte und gigantischste Bauprojekt der Welt umzusetzen. Das Besondere an diesem Bau war, sie durften auf der Baustelle keine Geräusche machen, denn die Menschen sollten erinnert werden, der Ort, an dem sie arbeiten, war ein heiliger Ort. Und so wurde alles außerhalb dieser Baustelle schon vorbereitet und dieses Mammutprojekt umgesetzt. Salomo, nachdem er diesen Bau abgeschlossen hatte, und dieser Bau, der zog die ganzen Händler, die Aufmerksamkeit der Händler auf sich, das war Gespräch in aller Munde. Sie kamen aus allen Ländern, sie gingen zurück in ihre Heimatländer und jeder erzählte, das ist ein beeindruckendes Gebäude. Salomo baute weitere 13 Jahre, um seine Paläste noch zu bauen, seine Regierungshalle, das Libanon-Waldhaus, ein extra Haus für seine Frau. Er hatte die Tochter des Königs von Ägypten geheiratet, vom Pharao, aus politischen Gründen, um sein Reich abzusichern. Und es ging ihm wunderbar. Es gelang ihm alles, was er macht. Und es wird nicht umsonst diese Zeit in der Zeit Israels als das goldene Zeitalter betrachtet, denn Israel hatte auch nie eine so geografisch große Ausdehnung erfahren. Salomo herrschte bis an den Euphrat. Und weil er so gesegnet war, fing er an, Städte wieder aufzubauen, in die vergangenen Jahrhunderten zerstört worden waren in Kriegsszenarien. Und er baute an allen wichtigen Handelsrouten, können wir in den ersten Büchern Könige nachlesen, wieder Städte auf, stark befestigt mit Vorratshäusern. Und dadurch konnte keiner, der durch Israel hindurch musste, an seinen Zolleinnehmern vorbei. Jeder musste bei Salomo bezahlen und Salomos Kasse wurde immer voller. Diese Kunde kam auch zu einer Dame, und ich lade euch ein, mit mir das erste Buch Könige aufzuschlagen, zu einer Frau, die außergewöhnlich war. Im ersten Buch Könige, im 10. Kapitel, da heißt es, und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und von dem Haus, das er gebaut hatte, für den Namen des Herrn. Das mit dem Haus des Herrn steht da im Hebräischen gar nicht. Sie hatte vom Ruf Salomos gehört wegen des Namens des Herrn. Jetzt eine Frage an euch. Wer ist die Königin von Saba? Die Königin von England kennen wir, aber die Königin von Saba ist eine große Unbekannte in der Bibel. Wir kennen ihren Namen nicht. Wir kennen ihre Sprache nicht. Wir kennen ihr Alter nicht. Und trotzdem wird sie hier in der Bibel erwähnt. Ich darf einmal bitten, dass wir die Präsentation an die Wand werfen, damit wir ein paar Hintergrundinformationen bekommen, wie diese Königin von Saba, was wir Hintergrund oder vom historischen Hintergrund über sie erfahren können. In der Bibel gibt es drei Personen, die den Namen Saba tragen. Drei männliche Personen. Der eine ist ein Nachkomme von Ham, einem der Söhne Noahs, in der vierten Generation danach. Einer ist ein Enkel von Abraham mit der Ketura. Und einer ist der Sohn von Joktan aus dem Stammbaum von Sem. Um wen handelt es sich in dieser Geschichte? Wer sind die Sabäer? Es sind diejenigen, die von Ham abstammen, weil wir wissen, das können wir auf einer der folgenden Karten, die ich euch gleich zeige, auch anschauen, dass diese Frau, und so hat Jesus es selber gesagt, Jesus hat in Matthäus 12, Vers 42 gesagt, eine Königin des Südens kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Der eine Nachkomme, den wir gesehen haben, der von Joktan kommt, die wohnen so in Richtung Euphrat, Tigris, also im Osten, Nordosten von Israel. Diejenigen, die von Abraham abstammen, die wohnen im Südosten, so auf der arabischen Halbinsel, so in der Mitte ungefähr angesiedelt. Aber die Person, um die wir uns heute kümmern wollen, ist eine Frau, die im Süden wohnte. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, eine Landkarte, damit ihr entdecken könnt, wo dieses Land geografisch sich befand. Es liegt unten auf dieser arabischen Halbinsel im heutigen Jemen. Und es gibt heutzutage immer noch Leute, die streiten sich, gehörte Saba damals zum heutigen Jemen oder zum heutigen Äthiopien? Äthiopien liegt ja auf der anderen Seite des Roten Meeres. Und man hat wirklich auch Holzinschriften gefunden, die in Äthiopien zu finden waren, aber die Ursprungsquelle, die ganzen Tempelbauten, die man gefunden hat, der Sabäer, befinden sich im heutigen Jemen. Und deswegen geht man davon aus, dass die Königin von Saba unten, Jesus hatte gesagt, vom Ende der Erde, und das ist buchstäblich das Ende der damaligen Welt, denn danach kommt der Golf von Aden, das Arabische Meer und der Indische Ozean, da gibt es nichts mehr danach, dass Jesus von dieser Frau sprach. Was wissen wir über die Sabäer? Sie waren ein Volk, das, und das hat man aufgrund von Tempelfunden herausgefunden, die den Mondgott oder Mondgötter verehrten. Sie waren eine religiöse Gruppierung. Sie hatten ferner eine hochentwickelte Kultur. In dieser Gegend, das ist ja eine sehr wüste Gegend, kommt zweimal im Jahr der Monsun. Also ein Starkregen im März und im August. Und sie waren so hoch entwickelt, dass sie wussten, wir müssen diese Wassermassen für unser Landwirtschaftsbedürfnis, wir müssen es nutzen. Und sie haben gigantische Stauseen gebaut, um in diesen Starkregenzeiten das Wasser aufzufangen, zu stauen. Und über hochkomplexe Bewässerungsanlagen konnten sie die Wüste das ganze Jahr zum Blühen bringen. Es sind interessante Tunnel und Bewässerungsanlagen mitten durch die Berge gefunden worden, die uns zeigen, dass diese Menschen hochintelligent waren, geniale Ingenieure hatten, kluge Köpfe hatten. In der Bibel wird uns das Reich der Sabäer beschrieben als ein reiches Land, was durch den Handel groß geworden war. Im Hesekiel kann man das nachlesen. Die Karawanen der Sabäer, die transportierten Güter, die aus Indien auf dem Seeweg zu ihnen kamen, oder unten auch aus der anderen Seite von Äthiopien und transportierten die in Richtung Norden und verkauften dort viele ihrer Güter. Die Bibel berichtet uns, dass dort im Land der Sabäer auch Gold an Bodenschätzen vorhanden war und dass eine ihrer Haupteinnahmequellen der Weihrauch war. Man muss wissen, Weihrauch ist ein Gut, das relativ teuer ist, weil man dort an diesen Bäumen die Rinde abschaben muss zu einer bestimmten Jahreszeit, wenn es heiß ist. Und damit diese Wunden des Baumes wieder verheilen, tritt dort ein bestimmtes Harz aus. Und das ist der Weihrauch, der gewonnen wird. Und der ist sehr teuer und war früher manchmal teurer als das Gold, was dort war. Einfach, dass wir eine Vorstellung haben, was es mit diesen Leuten auf sich hat. Und ein letztes Detail. Sie sind auch als kriegerisches Volk in der Bibel bekannt, denn sie sind die Ersten, die den Hiob überfallen, die ihm Rinder und Esel stehlen und seine Knechte töten. Das waren die Sabäer. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, einmal vor Augen, die Entfernung, die wir haben, die Reiseroute, das, was ich hier eingezeichnet habe, ist die sogenannte Weihrauchstraße, auf der diese Karawanen von Süden nach Norden immer marschierten, hat ungefähr eine Strecke von 2.500 Kilometern. Und wir haben im Text gelesen, und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf für den Namen des Herrn. Alle ihre Angestellten, alle ihre Handelsleute, die unterwegs waren, die kamen zu ihr und sagten, Königin, du musst dir diesen Tempel anschauen, das hast du noch nicht gesehen. Das ist unbeschreiblich, dieser Salomo hat eine Verbindung zu seinem Gott, das können wir kaum in Worte fassen, das ist unglaublich, da musst du hingehen. Die Königin von Saba war eine kluge Frau und sagte, die Entfernung ist ein bisschen weit. Da gab es keine Flugzeuge, sie konnten auch nicht mit dem Schiff reisen, sie mussten durch die Wüste reisen und diese Route war bewusst am Roten Meer entlang gewählt, damit auch die Kamele, die man versorgen musste, genügend Wasser kriegen konnte auf dieser langen Reise. Und es ist heute noch bekannt, diese Route, man braucht ungefähr 2 bis 3 Monate Fußweg, um eine Strecke zurückzulegen. Dass diese Königin sich überlegt, soll ich diese Reise in Angriff nehmen, liegt auf der Hand. Fast ein halbes Jahr nicht zu Hause zu sein, nur um mal ein schönes Gebäude anzuschauen. Aber ihre Angestellten ließen nicht locker. Sie haben gesagt, wenn du dort nicht hochfährst, kann es sein, dass wir irgendwann unsere Handelsbeziehung zu Salomo verlieren. Denn unser Hauptkonkurrent Hiram von Tyrus, der König von Tyrus oben, der hatte nicht nur schon einen guten Kontakt zu König David, der hat auch jetzt mit König Salomo einen Vertrag abgeschlossen. Und wir wollen dir nur ein kleines Detail nennen. Nachzulesen 1. Könige 9. Hiram hat dem König Salomo 120 Zentner Gold geschenkt, um die Handelsbeziehung festzuziehen. Es wäre also gut, wenn du dich auch dort oben blicken lässt, denn wir wollen auch in Zukunft noch Geschäfte auf diesen Routen durchführen. Die Königin von Saba trifft die Entscheidung, das sagt uns die Bibel, und macht sich auf den Weg. 2.500 Kilometer durch die Wüste, eine Königin reist standardgemäß. Und die Heilige Schrift sagt uns etwas in Vers 2. Da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen, und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, die Balsamöl und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. 3 Monate Wüstenreise, da müssen einige Männer dabei gewesen sein, die die Königin getragen haben, denn eine Königin reitet wohl kaum auf einem Kamelrücken. Jeden Abend die königlichen Zelte aufbauen, die goldgefärbte Seidenbettwäsche aufziehen. Alles musste organisiert werden. Ein großes Vermögen wurde dort durch die Wüste geschleppt und eine der reichsten Frauen der damaligen Welt musste beschützt werden. Im Text heißt es, und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge. Im Hebräischen kommt diese Redewendung nur 3-mal in der Bibel vor und die Übersetzer auch in den Wörterbüchern sagen, wenn es darum geht, ein zahlreiches Gefolge in dieser Konstellation, dann ist es ein großes militärisches Heer. Die erste Begebenheit finden wir in 2. Könige 6, Vers 14. Da wird beschrieben, dass sich Elisa in einer Stadt befand und diese Stadt umlagert wurde vom feindlichen König. Es war ein großes Heer. Die zweite Begebenheit haben wir, als Hiskia einige Jahre später belagert wird von den Assyrern. Und dort wird auch von einem großen Heer gesprochen, die gleiche Formulierung. Nur was hier steht ein sehr großes Heer. Die Könige von Saba bringt vermutlich Tausendschaften an Soldaten mit, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Denn es gab viele Räuber in der Wüste, es gab überall Gefahren. Und sie brauchte natürlich auch Leute, die ihr Hab und Gut schützten, denn es war einer der größten Goldschätze, die jemals durch die Wüste geführt wurden. Und jetzt kommen sie an einem dieser Punkte an und ich möchte euch gedanklich damit hinnehmen, wir befinden uns am Ende der Reise und Salomo hat dort eine seiner Kontrollstädte aufgebaut und dort muss die Königin von Saba erstmal durch. Erstmal ein bisschen was bezahlen. Und der Salomo wird informiert, seine Boten kommen und sagen, Salomo, da kommt ein riesiges Heer nach Jerusalem. Beladen, Kamele, es sind Menschen, wir können sie kaum zählen. Salomo wusste aufgrund der Vorhersagen, die er im Wort Gottes von Gott bekommen hatte, dass es normal sein würde. Alle Könige der Erde würden zu ihm kommen. Und Salomo hatte keine Angst. Er war stärker als dieser Bär, das beunruhigte ihn nicht. Er hat gesagt, wir brauchen einen standesgemäßen Empfang. Jerusalem muss vorbereitet werden. Die Straßen wurden freigeräumt. Die Straßensperren wurden aufgestellt. Das Volk wurde benachrichtigt. Die Königin von Saba kommt zu Besuch. Wir werden nach der Predigt ein Musikstück hören, wo sich Georg Friedrich Händel den Einzug der Königin von Saba im Salomo-Oratorium vorgestellt hat, wie er sich das so gedanklich versucht hat, in Musik auszudrücken. Wie diese unzählbar große Schar plötzlich in Jerusalem einzieht. Stark bewaffnete Soldaten, alle Schaulustigen da, wahrscheinlich Chöre zum Begrüßen da, Trompeten. Wir können uns das lebhaft vorstellen, so wie es heute auch bei großen Staatsempfängen ist. Und dann kommt die Frau auf den Punkt und sie redete mit Salomo, nachdem sie ihn begrüßt hatte, über alles, was sie sich in ihrem Herzen vorgenommen hat. Welche Fragen würdet ihr so einem Mann stellen? Das waren bestimmt keine banalen Wissensfragen, wie wir sie aus irgendwelchen Quiz-Sendungen kennen. Welche Strumpffarbe hatte die Person XY an ihrem dritten Geburtstag an? Das interessiert keinen Menschen. Diese Frau wird Fragen gestellt haben, die lebenswichtig waren. Sie war eine Naturbeobachterin und sie wird einige Rätsel dem Salomo vorgelegt haben, die sie nicht lösen konnte. Zum Beispiel, Salomo, wenn bei uns der Monsun die Berge runterrinnt und es aufhört zu regnen, dann ist zu entdecken, dass das Wasser nicht gerade runterläuft, sondern so spiralförmig. Woran liegt das? Salomo sagte, kein Problem. Es liegt an einer dreifachen Drehbewegung. Die Erde dreht sich um sich selber, die Erde dreht sich um die Sonne und die Galaxie bewegt sich in einer dritten Art und Weise, dass wir eine spiralförmige Form haben. Wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht stellte sie ihm auch Fragen, Salomo, ich habe von den Ägyptern gehört, was die über den Tod und das Leben dann nachdenken. Ich habe mit anderen Staatsoberhäuptern gesprochen, die sind sich nicht einig, da sind viele kluge Leute, aber wie ist das, wenn wir sterben? Was passiert mit uns? Und Salomo konnte ihr das Konzept erklären, dass der Mensch, wenn er stirbt, schläft und warten muss, bis er von Christus am jüngsten Tag auferweckt wird. Und sie hatte andere Fragen. Sie hat beobachtet, da sind Forellen in den Bächen, die Strömung ist so stark, die bewegen sich überhaupt nicht. Warum bleiben sie an einer Stelle stehen, ohne mit der Flosse irgendeine Bewegung auszuführen? Salomo konnte ihr das alles beantworten. Als alle ihre Fragen beantwortet waren, heißt es in Vers 3, und Salomo beantwortete all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er ihr hätte nicht beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte. Soweit erstmal. Nachdem diese Fragestunde zu Ende war und sie nur noch staunte und sagte, das sind endlich mal sinnvolle Antworten, die ich erhalten habe auf all die Fragen, die mir schon immer unter den Nägeln brannten, da darf sie endlich auch den Tempel bestaunen. Und dort kann ich mir vorstellen, wie Salomo ihr erklärt, warum der Tempel so gebaut wurde, wie er gebaut war. Gott war der Architekt. Er war nur die ausführende Instanz. Und Salomo erklärt ihr den Erlösungsplan. Er sagt, Gott hat dieses Konzept entworfen. Im Heiligtum, in diesem Tempel, können wir entdecken, wie Gottes Weg mit uns Menschen ist. Gott ist bereit, für uns selber zu sterben. der befähigt uns durch den Heiligen Geist, durch das Gebet und durch das Wort Gottes, ihm immer ähnlicher zu werden. Und im Zentrum, im Allerheiligsten, da befinden sich die Gebote Gottes, die für alle Menschen gelten, als Maßstab für das moralische Leben jedes Menschen. Und er erklärte ihr das und die Königin fing an zu staunen, das hatte sie noch nie gehört. Also ihre Mondgottanbetung, die lief anscheinend ein bisschen anders ab. Und dann heißt es, sie staunte in Vers 5 über die Speise auf seiner Tafel. Diese Königin hatte schon mehrere Staatsbegegnungen mit anderen Staatsoberhäuptern gehabt. Und was es da zu essen gab, an Meeresfrüchten, an Schweinefleisch, Kamelfleisch und was auch immer dort auf den Tischen war, das gab es bei Salomo nicht. Wir lesen im 1. Könige 5, Vers 2 und 3. Ich lade euch ein, ein paar Seiten nach vorne zu blättern. Da lesen wir, wie so die tägliche königliche Speise aussah. Vers 2, Kapitel 5, 1. Könige. Und der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Kor Weizengrieß und 60 Kor Mehl, 10 fette Rinder und 20 Weiderinder und 100 Schafe ohne die Hirsche und Gazellen und Dammhirsche und die gemästeten Vögel. Das war der Tagesbedarf. Dieses Maß, ein Kor, beinhaltet ein Hohlmaß von 390 Litern. Also der brauchte jeden Tag über 40.000 Kilo Getreide, um seine Tagesbedarf seines Hofstaates zu versorgen. Und das sah appetitlich aus. Das war reines Essen und die Frau staunte nur über die Speisen, die dort zu finden waren, denn es waren andere Speisen als die, die sie sonst zu sehen bekam. Und dann heißt es im Text, und sie staunte über die Sitzordnung der Oberen. Eigentlich heißt es wörtlich die Wohnsitze dieser leitenden Angestellten und sie kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, wie genial das alles konstruiert und durchdacht war. Und dann berichtet die Schrift, sie staunte auch über die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung. An Königshäusern war es üblich, dass die Diener in der Regel so Art Sexsymbole waren, leicht bekleidet und dort machen mussten, was die Herrscher wollten. Bei Salomo waren die Leute würdig gekleidet, geschmackvoll gekleidet und sie zeichneten sich nicht durch ihren Körper aus, sondern durch ihre Freundlichkeit und die gut einstudierte Hofetikette, damit dieser Festapparat auch in rechter Weisung bedient werden konnte. Und dann heißt es die Getränke. Sie staunte über die Getränke, es gab kein Alkohol. Salomo hat uns in den Sprüchen hinterlassen, Sprüche 23, schaut nicht den Wein an. Es gab dort keine Rauschgetränke. Das hat die Königin noch nie erlebt. Diese Feiern, die endeten meistens in Saufgelagen. Aber hier war es etwas Besonderes. Und dann sagt der Text, und dann staunte sie über sein Brandopfer. Salomo nahm sie, nachdem sie gemeinsam gegessen hatten mit all ihren Leuten, er war sehr gastfreundlich, mit in den Tempel und ließ sie am Gottesdienst teilnehmen, so wie er ihn praktizierte. Salomo nahm ein Schaf, schnitt diesem Schaf die Kehle durch, bekannte seine Sünden. Und diese Frau war sprachlos. Und das heißt im Text, als sie das Brandopfer sah, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Wir kennen das so von Teenager-Konzerten, wenn die begeistert sind von ihrem Idol oder Star, dann schreien sie, dann kreischen sie, manche verlieren das Bewusstsein. Das, was hier die Schrift bezeichnet, könnte man sich fast so vorstellen, dass die Frau überwältigt ist. Sie ist fasziniert von all dem, was sie da sieht. Von dem Sinn, der hinter all dem steht. Aber der Text sagt im Hebräischen, es blieb kein Odem in ihr. Das ist eine Redewendung, die wir kennen, zum Beispiel aus Daniel 10, Vers 17. Wenn ein Prophet eine Vision hat, dann atmet er nicht mehr. Und sie scheint hier vom Heiligen Geist ergriffen zu sein und sie atmet nicht mehr. Sie war nicht tot, denn danach fängt sie an zu reden. Und sie sagt dann in Vers 7, ich habe den Worten nicht geglaubt. Ich habe meinen Leuten damals nicht geglaubt, als ich unten zu Hause war, dass dein Gott etwas Besonderes ist. Aber ein Gott, der sein eigenes Leben für sein Volk lässt, so eine Liebe habe ich noch nie gesehen. Nicht die Hälfte, siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Salomo, ich beneide dich. Ich bin ganz ehrlich, ich beneide dich. Ich habe mir so manche Sachen vorgestellt, aber das, was ich hier erlebt habe, das war nicht vorstellbar und das war auch nicht erzählbar. Dann fängt sie an, Seligpreisung zu sprechen. Selig oder glücklich sind deine Männer, auch andere Übersetzungen, dein Volk. Die Menschen, die du hier betreust, die können sich glücklich schätzen über all die Informationen, über all die Erkenntnis, über diesen wahren Gott. Dann fährt sie fort und sagt, glücklich auch deine Knechte, die Obersten, die ständig vor dir stehen und die jeden Tag deine Weisheit hören können. Und dann fängt sie an, Gott selber zu loben. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat und dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Diese heidnische Königin fängt an, den Gott des Himmels und der Erde anzubeten. Warum? Weil hier ein König auf dem Thron David sitzt, der ein Botschafter an Christi Stadt war. Zu keiner Zeit hat Salomo ihr gezeigt, guck mal, wie toll ich bin, was ich alles gemacht habe. Er hat immer auf den Gott Israels verwiesen, hat gesagt, all das verdanken wir nur dem einen, der einmal kommen wird, um für uns zu sterben. Und dann heißt es im Text in Vers 10, und sie gab dem König 120 Talente Gold und Balsamöle in sehr großer Menge und Edelsteine. Nie wieder kam so viel Balsamöl ins Land wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab. Ein Zentner, umgerechnet 35 Kilo nach den hebräischen Gewichtsmaßen, ungefähr 4.200 Kilo Gold. Wenn wir das zu einem Kurs von 1.350 Dollar pro Feinunze umrechnen würden, sind das mal kurz 150 Millionen Euro, nur Gold. Weihrauch war ähnlich teuer. Das Wort, was hier als Balsamöle wiedergegeben wird, andere Übersetzungen sagen Spezereien. Es ging um Gewürze, in großer Wahrscheinlichkeit auch um Weihrauch und Edelsteine. Da wurde ein gigantisches Vermögen als Geschenk überreicht. Und zufällig genauso viel, wie König Hiram überreicht hatte. Man wollte ja eine gute Handelsbeziehung auch in Richtung Süden weiterhin pflegen. Dann gibt es zwei Verse, ein kleiner Einschub. Da wird dann auch noch berichtet, was König Hiram getan hat. Und in Vers 13 heißt es dann, der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte, abgesehen von dem, was er ihr schon gegeben hatte, nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte. Was für ein Besuch. Wieder 3 Monate in die Wüste. Aber vorher, und das ist, glaube ich, etwas, womit sie nicht gerechnet hatte, sie dachte, ich greife mal richtig tief in die Tasche, aber Salomo gibt ihr mehr, als sie ihm gegeben hatte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Es steht nicht drin, was er ihr gegeben hat, aber wahrscheinlich waren es Güter, die bei ihnen unten nicht so einfach zu bekommen waren. Vielleicht teures Olivenöl, vielleicht Weintrauben, die in ihrer Region besser wuchsen als da unten im Süden. Was auch immer, vielleicht irgendwelche Importwaren, die sie in seinen Vorratshäusern gesehen hatte. Sie war wunschlos glücklich. Und Salomo hatte, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein, die Rolle Gottes eingenommen. Denn Gott kann man nicht schenken. Die große Frage, die häufig heute Leute stellen, lautet, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Viele halten es für ein Märchen aus Tausend einer Nacht, für eine Legende. Aber Jesus hat gesagt, mein Wort ist die Wahrheit. Er sagt, dieses Ereignis hat so stattgefunden, wie es in der Schrift steht. Und in Johannes 5, Vers 39, da hat Jesus ein Gespräch mit den Juden. Sie diskutieren über einige schwierige Fragen und er sagt zu den Juden: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr glaubt in ihr das ewige Leben zu haben. Und sie, die Heilige Schrift, ist es, die von mir zeugt. Die Geschichte steht deswegen in der Bibel, weil sie uns zeigt, durch den Dienst im Heiligtum, was Christus bereit ist für uns zu tun und was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Die Königin von Saba hat zunächst nicht geglaubt und sie ist ehrlich als Zweiflerin zu Salomo gekommen. Sie kommt als Zweiflerin und geht als gottesfürchtige Gläubige. Der erste Grund, warum diese Geschichte in der Bibel steht, sie weist uns auf Jesus Christus und den Erlösungsplan hin. Der zweite Grund, den ich herausgefunden habe, ist, diese Geschichte steht ja nicht umsonst da. Was sehen die Menschen in unserem Leben, wenn sie uns mal auf den Tisch schauen dürfen? Wenn sie in unsere vier Wände schauen dürfen, wenn sie uns auf der Arbeit beobachten? Merken die Menschen einen Unterschied, dass wir anders sind im positiven Sinne? In 5. Mose, Kapitel 4, Vers 6, ich lade euch ein, diese Textstelle mit mir aufzuschlagen. Da hat Gott die Absicht erklärt, warum er uns diese Prinzipien und Gebote gegeben hat. Ich lese ab Vers 5. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 5 und 6. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnung hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Es war immer Gottes Absicht, durch seine Gebote, durch seine Prinzipien, die wir als Christen kennen dürfen, den Menschen, die Gott nicht kennen, zu zeigen, wie genial und wie durchdacht das Ganze ist. Und diese Frage stellt sich uns. In der Bibel steht, wenn wir Weisheit mangeln, Jakobus 1, Vers 5, dürfen wir Gott genauso bitten, wie es Salomo getan hat. Und wir können die Lebensfragen der Menschen um uns herum beantworten. Wofür Gott kein Verständnis hat, wenn wir uns mit diesen Fragen nicht beschäftigen. Wenn wir keine Antworten haben auf die wichtigen Fragen im Leben. Wir sollten wie Salomo auf alle wichtigen Lebensfragen Antworten haben. Denn wir, so sagt die Heilige Schrift in 1. Petrus 2, Vers 9, sind das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Die Weisheit Salomos, die fiel nicht vom Himmel. Salomo war ein Beobachter der belebten und unbelebten Natur, weil er wusste, dass die Naturgesetze in absoluter Harmonie mit dem Wort Gottes sind. Die Tatsache, dass er weise Urteile fällen konnte, und bis heute ist er sprichwörtlich ein salomonisches Urteil, wenn es darum geht, weise Entscheidungen zu treffen, weil dieser Salomo die Prinzipien in der Natur erkannt hat. Als er diese beiden Huren beurteilen musste, die beide behaupteten, das Kind, was dort gestorben war, wäre das Kind der anderen Frau, da wusste er, wie eine Mutter funktioniert, weil er in der Tierwelt Mutter und auch in der natürlichen Welt beobachtet hatte. Eine liebende Mutter würde lieber ihr Leben aufs Spiel setzen, aber immer das Leben ihres Kindes retten. Und deswegen konnte er, weil er die Lebensprinzipien von Ursache und Wirkung verstanden hatte, hier den Unterschied machen. Diese Weisheit steht auch uns zur Verfügung. Ich wünsche mir, dass wenn die Menschen zu uns kommen und wir mit ihnen Kontakt haben, dass sie auch in unserem Leben einen Eindruck von der Liebe Gottes bekommen und in Staunen geraten, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir einen wunderbaren Gott haben, der uns liebt und bereit ist, für jeden von uns zu sterben, obwohl er weiß, dass wir Sünder sind und uns in unserem Leben nicht mit Ruhm bekleckert haben. Möge Gott uns dabei segnen, diesem Ideal nachzukommen, was Salomo in dieser Phase seines Lebens umsetzte. Denn dann werden wir erfolgreiche Botschafter Christi sein, die einen Unterschied machen in den Begegnungen mit den Menschen, die wir treffen. Amen.